Thema, wie alles begann. Mitglieder, die seit der Gründung dabei sind, erinnern sich. Ich durfte dabei sein, von Erhard Siebert. Die freundliche Einladung zur Festveranstaltung 20 Jahre Runder Tisch hat mich sehr gefreut. Sie ist für mich Veranlassung, zurückzuschauen auf einen bewegten Lebensabschnitt und einige persönliche Gedanken zu formulieren. Sicherlich ist für die meisten Menschen der Fall der Mauer am 9. November 1989 das herausragendste Ereignis der jüngeren Geschichte. Dieses politische Erdbeben löste eine Vielzahl von Nachbeben aus, die alle gesellschaftlichen Bereiche betrafen und zu beträchtlichen Veränderungen führten. So konnten wir uns über die schnelle Wiedervereinigung unseres Vaterlandes freuen, was zahlreiche Neuregelungen und Gesetzesänderungen mit sich brachte. Von besonderer Bedeutung ist für uns die Erweiterung des Grundgesetzes um den wichtigen Satz »Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden«, Artikel 3 Absatz 3 GG. Hierauf richtete sich dann die gesamte Sozialgesetzgebung aus und reformierte praktisch die komplette Behindertenpolitik. Nun hatte jeder behinderte Mitbürger die Freiheit, aber auch die Aufgabe, seine Situation nach Kräften mitzugestalten. Jede Stadt muss sich fortan auch daran messen lassen, wie sie mit ihren behinderten Mitbürgern umgeht. Durch eine Polioerkrankung, selbst schwerbehindert, konnte ich nunmehr meine Stimme erheben und wurde bereits im November 1990 zum Vertrauensmann der Schwerbehindertenvertretung eines Dessauer Industriebetriebes gewählt. In den folgenden 16 Jahren durfte ich als kommunaler Behindertenbeauftragter zunächst hauptamtlich, dann ehrenamtlich die kommunale Behindertenpolitik aktiv mitgestalten. In dieser erlebnisreichen Zeit fiel die Gründung des Dessauer Behindertenbeirates und der Abbau vieler materieller und ideologischer Barrieren, deren Ergebnisse ich noch heute registriere. Die Menschen mit Behinderungen hatten nun die Möglichkeit, sich in Vereinen und Selbsthilfegruppen zu organisieren, sich auszutauschen oder auch Wünsche und Forderungen zu formulieren. Vor allem die Selbsthilfegruppen, die sich gerne als Rückgrat der Behindertenpolitik bezeichnen, brauchten Unterstützung, Motivation oder auch geeignete Räumlichkeiten. Als aktives Mitglied der Polio-SAG nehme ich in unserem schönen und barrierefreien Integrationshaus regelmäßig an Beratungen teil und erfreue mich an den fast optimalen Bedingungen. In diesem Prozess spielte der Runde Tisch für Menschen mit Behinderungen eine herausragende und prägende Rolle. Meine Teilnahme an diesen Beratungen waren für mich stets von größter Bedeutung, weil ich Anregungen, Unterstützung und diverse Inspirationen erhalten habe. Dieses Forum war auch der Ort, um unterschiedliche Auffassungen und Methoden zu beraten und Erfahrungen einzubringen bzw. zu erhalten. Ich erinnere mich noch heute an viele persönliche Gespräche, die ich im und am Rande des runden Tisches führen konnte. Dieser ehrliche Meinungsaustausch führte zu Erfahrungen und zu bestimmten Einsichten und nicht selten brachte er mir den inneren Frieden. Die zielorientierten Bemühungen der Arbeitsgruppen des Runden Tisches führten zu messbaren Ergebnissen. Als Delegierte des Runden Tisches konnte ich dann auch meine Stimme im Landesbehindertenbeirat erheben und 50 Sitzungen miterleben. Die ständige und fleißige Arbeit dieser Gremien sowie weiterer Initiatoren hatten und haben spürbaren Einfluss auf die Behindertenpolitik der Landesregierung und letztlich auch der Bundesregierung. Gemeinsam mit den zuständigen Fachministerien, dem Behindertenbeauftragten und vielen weiteren Akteuren konnten Verordnungen und Gesetze entstehen, die ein gleichberechtigtes Leben von Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft ermöglichen bzw. anstreben. Eine unabhängige Lebensführung in einem barrierefreien Lebensraum muss in eine inklusive Gesellschaft überleiten. Diesem Ziel sind alle Mitglieder des Runden Tisches und des Behindertenbeirates verpflichtet, wohlwissend, dass die friedliche Revolution von 1989 diese Arbeit erst ermöglicht hat. Ich durfte an diesen Bemühungen einige Jahre mitarbeiten. Es waren für mich reiche Jahre, die mich gefordert und geformt haben und für die ich sehr dankbar bin. Was Barrierefreiheit bedeutet, von Peter Fischer. Als 1994 der Runde Tisch für Menschen mit Behinderungen ins Leben gerufen wurde, war ich auch mit dabei. Die damalige Sozialministerin Frau Dr. Kuppe hat diesen Schritt im Wesentlichen mit initiiert und große Anschubhilfe gegeben. Verschiedene Tätigkeitsfelder, genau gesagt 4, wurden vorgeschlagen und daraus sollten sich Arbeitsgruppen von Betroffenen bilden. Erstmal hören, was es da so für Vorstellungen gibt und wo man denkt, mitmachen zu können. Wohnen, Wohnumfeld und Infrastruktur klang ein wenig sperrig, aber interessant. Gut, man kann ja da mitmachen, ist ja wichtig. Für uns ist alles wichtig, was da auf dem Plan stand. Aber es gab ja für die anderen Felder noch andere Teilnehmer, auch aus den Reihen der Blinden und Sehbehinderten. Und dann ging es ja auch noch um den Behindertenbeirat. Da müsste man sich ja vielleicht auch einbringen. Immerhin kommen ja da aus den 4 Gruppen die Vertreter zusammen und können doch eine Art Netzwerk bilden. Gruppen- und behinderungsübergreifend. Das ist doch die Chance, dass nicht mehr jeder sein Süppchen kocht und sein Interessen als die allein Wichtigen vertritt. Was wusste man denn von den Problemen anderer Behindertengruppen schon? Nichts wäre sicher übertrieben, aber vieles war einem nicht bewusst. Also gab es hier nun endlich eine Plattform des Austausches, der Kompromissfindungen und des gemeinsamen Auftretens gegenüber der Politik. Das war eine gute Sache. Das Miteinander entwickelte sich natürlich auch in der Arbeitsgruppe, die heute übrigens den Namen Barrierefreiheit trägt. Der ist nicht nur geschmeidiger, sondern deckt eine ganz andere Dimension ab als der alte Name. Also, in der Kürze liegt auch hier die Würze. Ich glaube, den Begriff barrierefrei gab es 1994 noch gar nicht. Zumindest kannte ich ihn nicht. Es wurde von Behinderten gerecht gesprochen, was nicht anderes hieß als rollstuhlgerecht. Da setzte ein großer und langer Umdenkungsprozess ein, der heute auch noch nicht komplett bewältigt ist. Was ist aus der Aufbruchstimmung und dem Optimismus geworden? Die Arbeit in den Arbeitsgruppen und im Beirat hatte schon etwas von einer Achterbahnfahrt. Es wurde viel diskutiert, beraten, empfohlen, gefordert und so weiter. Natürlich konnte nicht alles umgesetzt werden. Glanzbeispiel ist die Landesbauordnung. Aber wir werden wahrgenommen und man hört uns an. Die Anerkennung der Arbeit in den Gremien zeigt sich unter anderem auch in der aktiven und konstruktiven Teilnahme von Politikern und sachverständigen Vertretern verschiedener Einrichtungen. Was ist aus meiner Sicht unter anderem auf der Habenseite? Ganz oben an ein Behindertengleichstellungsgesetz. Eines der ersten in Deutschland. Ein Netzwerk von Behinderten und Interessengruppen, die nach außen mit einer Stimme sprechen und, was ganz wichtig ist, Solidarität. Wir durften immer wieder erfahren, dass uns auch andere Gruppen behinderter Menschen aktiv unterstützt haben, wenn es um den Erhalt des Blindengeldes oder um die Vermeidung von ungerechtfertigten Kürzungen ging. Das sind Menschen, die in diesen Zeiten weit weg von einem eigenen Nachteilsausgleich waren, aber die ihre Lage nicht dadurch verbessern wollten, indem man anderen Betroffenen etwas wegnimmt. Das möchte ich an dieser Stelle explizit hervorheben. Wenn ich es zum Schluss auf einen Nenner bringen sollte, wir wollten viel erreichen, haben manches geschafft, aber es liegt noch viel vor uns, was vor allem noch in den Köpfen verändert werden muss, und das dauert eben. Das Wichtigste ist aber das Miteinander, das uns nach außen und innen stark macht. So kam ich dazu. Von Birgit Jeschke. Es war im Sommer 1994, als es hieß, wir gründen einen runden Tisch. Zu dieser Zeit war ich selbst erst seit wenigen Wochen im Ministerium tätig und wusste damals noch nicht so richtig, wie so etwas umgesetzt werden kann. Hinzu kam noch, dass man sich entschlossen hatte, im damaligen Dienstgebäude in der Schellingstraße größere Umbauarbeiten vorzunehmen, wovon auch mein Büro betroffen war. In den Wochen, in denen ich die Gründungsveranstaltung vorbereitete, fand ich Asyl an einem kleinen Tisch bei einem Kollegen. Begleitet vom Rattern der Presslufthammer wurde telefoniert und organisiert. Dann war es geschafft. Am 10. Dezember trafen sich Menschen mit und ohne Behinderungen, Angehörige und Vertreter von Vereinen und Verbänden in Halle und gründeten gemeinsam mit der seinerzeitigen Ministerin Dr. Gerlinde Kuppe den runden Tisch für Menschen mit Behinderungen. Nun war ich aber auch gespannt, wie sich das alles entwickeln wird, und wollte natürlich gerne bei den ersten Treffen der 4 gebildeten Arbeitsgruppen dabei sein. Nur die fanden allesamt Samstag statt, und damals war meine Tochter noch klein. Da habe ich sie eben einfach mitgenommen. Viele von Ihnen werden sich noch erinnern können, wenn der kleine Dreikäsehoch mit dem Malbuch in der Runde saß und hin und wieder sogar auch das Wort ergriffen hat. Rückblickend kann ich sagen, dass für mich das erste Jahr so reich an Erfahrungen war, wie keines mehr seit dieser Zeit. Ich war beeindruckt von der Vielfalt der Menschen und von ihrem Willen, etwas zu verändern. Das hat auch meine Arbeit und meinen Einsatz für die Sache nicht unerheblich geprägt. Oft wurde heiß diskutiert und die Meinungen gingen auseinander. Aber wenn es darauf ankam, dann wurde sich zusammengerauft. Nach 20 Jahren bin ich schon ein bisschen stolz, den runden Tisch über die Zeit begleitet zu haben und vor allem auch darauf, dass er immer noch so aktiv ist. Ich wünsche den Mitgliedern des runden Tisches weiterhin viel Erfolg bei ihrem Streben, die Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen in unserem Land zu verbessern. Ich erinnere mich gern. Von Dr. Jürgen Hildebrand. 20 Jahre runder Tisch sind für mich 20 Jahre Ringen um Sensibilisierung, Interessenvertretung und umfassende Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am gesellschaftlichen Leben. Im Herbst 1989 saß ich in Magdeburg in der Wohnung von Herrn Kolb gemeinsam mit Dr. Kiesig, beide Rollstuhlfahrer, und anderen behinderten Menschen zusammen. Wir redeten uns die Köpfe heiß, welche neue Chance und Aufgaben innerhalb des sich abzeichnenden demokratischen Aufbruchs auf behinderte Menschen zukommen würde. Wir hatten aus heutiger Sicht sicher viele naive Vorstellungen, aber eines war uns klar. Wir brauchten und wollten eine Kraft, die politische, soziale und ureigene menschliche Interessen von Menschen mit Behinderungen öffentlich macht. Eine Kraft, die sich selbst in die Politik wirksam einbringt, Menschen in den verschiedenen Positionen und Instanzen in Bund, Land und Kommune sensibilisiert. Eine Kraft, die zugleich streitbar und tolerant über Partei-, Weltanschauungs- und Religionsgrenzen hinweg Fragen aufwirft, die Unzureichendes verändern hilft und nicht zuletzt vor Ort aktiv wird. Es vergingen noch fast 5 Jahre, bis eine Idee für die gemeinsame Kraft gefunden und auf den Weg gebracht wurde. Der runde Tisch. Die internationale Dekade der Menschen mit Behinderungen von 1982 bis 1993 und vor allem die Grundgesetzänderung in Deutschland stärkten unser Selbstbewusstsein. 1994 erhielt Artikel 3 Absatz 3 GG den Zusatz: Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Am 22. Oktober 1994 hatte in der Magdeburger Rogätzer Straße im Büro- und Tagungscenter der Allgemeine Behindertenverband in Sachsen-Anhalt, ABISA, zu seiner ersten Landesbaukonferenz gemeinsam mit der Architektenkammer Sachsen-Anhalt eingeladen. Unter den fast 100 Teilnehmern waren neben vielen durch Barriere direkt behinderte Menschen, ihren Interessenvertretungen und Selbsthilfegruppen, Landes- und Kommunalpolitikern, Planer, Architekten und Vertreter der verschiedenen Landes- und Kommunalbehörden. Als Vorsitzender des ABISA bezog ich mich bei der Eröffnung damals auf Worte des Psychiaters Heinrich Lehr und betonte: Das Verhältnis zu behinderten, benachteiligten Menschen ist Ausdruck für den Kulturzustand einer Nation, eines Landes. Und barrierefreies Bauen ist dabei eine wesentliche Kulturtat. Die Konferenz erhielt ihre spezielle Bedeutung auch durch Grußworte und Fachvorträge des damaligen Landtagspräsidenten Dr. Keitel, des Bauministers Dr. Heyer, des Behindertenbeauftragten von Sachsen-Anhalt Jürgen Braun und durch den Präsidenten der Architektenkammer Herrn Diplom-Ingenieur Architekt Ralf Niebergall. Herr Braun rief als Behindertenbeauftragter die Öffentlichkeit auf, die Behinderten- und Ausgrenzungsproblematik nicht aus dem alltäglichen Denken zu verdrängen. Er unterstützte die Forderung des ABISA, den Behindertenreport des Landes unter neuen Bedingungen vorzuschreiben. Auch ein runder Tisch für Behinderte, den Sozialministerin Frau Dr. Kuppe auf Vorschlag von Menschen mit Behinderungen, des ABISA und anderer Verbände zugesagt hatte, wurde auf dieser Konferenz als ein breites demokratisches Forum zur Interessenvertretung von Behinderten und Benachteiligten nachdrücklich eingefordert. Das war gewissermaßen die Geburtsstunde des runden Tisches, der dann am 10.12.1994 in Halle offiziell aus der Taufe gehoben wurde. Sozialministerin Gerlinde Kuppe, SPD, sagte dort vor mehr als 100 Teilnehmern aus Verbänden und Selbsthilfegruppen, der runde Tisch dürfe kein Instrument der Landesregierung und zur Alibi-Funktion von Politikern werden. Es sei an der Zeit, dass Menschen mit Behinderungen stärker in alle Lebensbereiche einbezogen werden und ihnen auch eine Tribüne gegeben werden müsse. Zu oft seien in der Vergangenheit Entscheidungen am grünen Tisch getroffen worden. Heute kann man sagen, dass die 20 Jahre, die der runde Tisch jetzt besteht, für alle Teilnehmer ereignisreich waren. Es waren Jahre aufopferungsvollen Ringens um Sensibilisierung, Interessenvertretung und umfassende Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am gesellschaftlichen Leben. Es war ein Ringen, bei dem wir als Interessenvertreter der Menschen mit Beeinträchtigungen und Benachteiligungen uns gegen manche bürokratische Hürde, gegen negative Vorurteile und gegen Barrieren in den Köpfen durchsetzen mussten. In dieser Zeit haben wir viele Mitstreiter bei den Betroffenen, ihren Freunden und Angehörigen, aber auch in der Politik und Verwaltung gefunden. Heute sehe ich neben neuen Mitstreitern noch viele Aktivisten der ersten Stunde, wie zum Beispiel Udo Rheinländer, Heike Lepps, Bärbel Traut oder Familie Knabe, um nur einige zu nennen. Vor 20 Jahren haben wir uns dazu gemeinsam auf einen langen und oft steinigen Weg begeben. Wir haben aber nie unser Ziel aus dem Auge verloren, weil uns unterschiedlich große Schritte voran immer wieder Mut und Hoffnung gaben. Mit der Eröffnung des Europäischen Jahres der Menschen mit Behinderung 2003 in Magdeburg kam es zu nationalen und internationalen Treffen und Konferenzen. Die Wertschätzung von Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft nahm zu. Das Motto des EU-Jahres, nichts über uns, ohne uns, sensibilisierte die Gesellschaft und stärkte unser Selbstbewusstsein.